Eagle FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Eagle FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend hier bei uns im Eagle FM Talk Radio. Schatzsuche unter Wasser. Wenn ich diese drei Wörter nenne, da fangen die Augen meines heutigen Gastes tatsächlich schon das Leuchten an. Denn Wracks unter Wasser und vor allem dort liegende Siedlungen aus der Steinzeit, die bergen wahre Schätze für ihn. Sie sind quasi Zeugen der Vergangenheit und erzählen uns Geschichten über unsere Vorfahren, aus Alltags- und auch aus anderen Gegenständen, etwas über die Menschen aus vergangenen Zeiten zu lernen. Das ist ihm ein sehr, sehr großer Schatz. Viel größer als jede Goldmünze, die man da unten findet. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist, der Unterwasserarchäologe und Profitaucher Dr. Florian Huber. Ich darf Florian sagen, hoffentlich. Grüß dich.
Ja, ganz, ganz klar. Servus, grüß dich.
Florian, du bist, habe ich gesehen, eigentlich ein waschechter Münchner. Du bist in München geboren, in Bayern, das ist richtig, oder?
Genau, ich bin in München geboren und in Lenggries aufgewachsen, also 60 Kilometer südlich. Von daher spreche ich auch noch richtiges Oberbayerisch, aber meistens, wenn ich ja hier oben in Kiel sitze, dann versuche ich Hochdeutsch zu reden. Ne?
Das ist jetzt nämlich die Geschichte, du lebst nämlich mittlerweile in Kiel, ganz woanders in Deutschland, hoch oben. Bist du im Herzen trotzdem noch ein Bayer oder wie siehst du das?
Ja, selbstverständlich, hundertprozentig. Also das, glaube ich, wird man nicht los und das will man auch gar nicht loswerden, also ich zumindest nicht. Bin gerne in Norddeutschland. Ich habe hier die Nordsee, ich habe die Ostsee, ich habe hier meinen Traumjob gefunden. Aber ich schiele natürlich immer mit ein, zwei Augen nach Lenggries runter. Gutes Essen, gescheites Bier, wirtlicher Biergarten.
Schöne Landschaft.
Vernünftige Fußballmannschaft, genau. Also die Berge, ganz klar. Also ich bin immer noch sehr, sehr heimatverbunden und so oft wie möglich auch daheim.
Über deine Weltreisen werden wir unter anderem auch sprechen. Jetzt tauchen wir mit dir erstmal ab. Mit 13 tatsächlich hast du deinen allerersten Tauchkurs gehabt, habe ich gelesen. Erzähl mal, wie kam es dazu? Wurdest du gezwungen oder war das einfach ein Wunsch, den du selbst gehegt hast?
Nee, gezwungen gar nicht. Ich habe damals das Glück gehabt, mit meinen Eltern auf Mauritius Urlaub zu machen. Und das war eben damals in der Zeit noch gar nicht so alltäglich, weil es ja doch ein sehr exotisches Reiseziel war. Da wurde einfach Schnuppertauchen angeboten. Und da habe ich mir natürlich gedacht, ach, das probiere ich aus. Ich habe damals einfach alles ausprobiert, auch alles mögliche an Wassersport, Wasserski und Surfen, Kanufahren. Ich war immer schon gern am und im Wasser. Ich habe daheim in der Isar schon immer versucht, Fische zu fangen und dergleichen. Also Wasser hat mich immer schon fasziniert. Und dann habe ich die Gelegenheit natürlich am Schopf gepackt und habe diesen Schnupperkurs gemacht und fand das spannend und habe dann zwei Jahre drauf meinen Tauchschein gemacht. Genau. Mhm. Und so ging das Ganze los.
Und man kann sagen, seitdem lebst du quasi für und von deinen Ausflügen in die Unterwasserwelten. Wann ging es denn damit für dich quasi los? Ich habe gelesen, eine Spiegel-Sonderausgabe hat dich dazu inspiriert.
Unter anderem, ja, die Spiegel-Sonderausgabe Unterwasserarchäologie hat mich vor allem inspiriert, auch noch Höhlentaucher zu werden, um in Höhlen in Mexiko arbeiten zu können. Da braucht man also nochmal eine spezielle Ausbildung. Aber davor, 2002, also vor 23 Jahren mittlerweile, habe ich die Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher gemacht. Das ist eine Ausbildung, die braucht man in Deutschland und in weiten Teilen Europas, wenn man als Wissenschaftler unter Wasser arbeiten möchte. Also wir sind keine Berufstaucher, wir sind auch keine Sporttaucher, sondern so, wir sind eben so zwischendrin. Forschungstaucher. Und damit ging das eigentlich los. Und dann habe ich mich immer weiterentwickelt, weitere Kurse besucht, Höhlentauchkurse, Mischgastauchen. Ich habe mich einfach voll aufs Tauchen spezialisiert, weil mich diese Unterwasserwelt unglaublich fasziniert. Und das ist also egal, ob das jetzt irgendwie ja der Starnberger See ist oder der Weichensee oder eben exotische Reiseziele wie irgendwie unter Eis in Grönland tauchen oder in der Südsee in 28 Grad warmen Wasser tauchen. Wann immer ich abtauche, ist es eine komplett eigenständige Welt und in meinem Fall wird da unten halt auch noch gearbeitet und wir finden vor allem eben, wie du vorhin ja schon gesagt hast, ganz, ganz viele Relikte aus unserer Vergangenheit und das, darum sage ich immer, das Meer ist das größte Museum der Welt und das flasht mich, das finde ich super.
Es gibt nichts Spannenderes für dich. Jetzt haben wir in deinem Lebenslauf gerade was übersprungen tatsächlich, denn bevor du Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher wurdest und dich selbstständig gemacht hast, hast du erstmal studiert Archäologie, Anthropologie und Skandinavistik in München, in Schweden und in Kiel. Dann warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Ur- und Frühgeschichte in Kiel. Das klingt für mich so, als wenn eigentlich quasi schon immer klar war, wohin es für dich in deinem Leben mal gehen soll, oder?
Ja, nein, nicht so wirklich. Also man muss dazu sagen, ich habe erstmal die Schule fertig gemacht mit Ach und Krach. Ich war jetzt also nicht der beste Schüler, aber irgendwie hat es dann doch mal geklappt. Dann wollte ich eigentlich auch gar nicht studieren, weil Studium war für mich immer in der Vorstellung so wie Schule, nämlich einfach nicht cool. Da wollte ich eigentlich erst Hotelfachmann in München werden, hatte auch schon eine Ausbildungsstelle. Die habe ich dann aber tatsächlich wieder gecancelt, weil ich dann doch gesagt habe, okay, ich studiere mal Archäologie und fand es von Anfang an so unglaublich spannend, dass ich dabei geblieben bin und bin dann, war erstmal so auf Skandinavien, da bin ich auch heute noch spezialisiert. Die skandinavischen Länder haben mich immer schon gereizt, deshalb eben auch Skandinavistik, Schwedisch gelernt, Altnordisch gelernt, Runenkunde gelernt, um die alten Wikinger-Runensteine lesen zu können. Also alles zu wissen, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. Aber das hat mich fasziniert und dann in Kiel hat sich der Weg dann eröffnet für die Unterwasserarchäologie, weil ich da eben die Ausbildung machen konnte. Ich konnte schon tauchen. Ja, dann kam eins zum anderen und seitdem ist mein Weg eigentlich der, dass ich halt immer da unten unterwegs bin.
Und dort runter musst du uns jetzt mal kurz mitnehmen. Wie sieht denn so der Alltag eines Unterwasserarchäologen überhaupt aus? Das kann man sich ja quasi, wenn man sich da bisher nicht so wirklich mit beschäftigt hat, schwer vorstellen.
Das stimmt, ja. Und es gibt jetzt auch nicht den Tag, so wie mein Tag abläuft, weil wirklich die Tage sehr, sehr unterschiedlich sind. Und das macht den Job eben auch so spannend. Aber im Prinzip ist es so, wir tauchen runter da, wo wir schon wissen, da wollen wir hin. Ja? Also ein Schiffswrack in der Nordsee, dann weiß ich also im Vorfeld, wie tief das ist. Dann kann ich mich dementsprechend vorbereiten, meine Gase mischen, groß genug Tauchflasche mitnehmen. Dann wird darunter getaucht. In der Regel sind wir zu zweit da unten. Boot mit einem Taucheinsatzleiter ist dann über der Fundstelle. Und dann komme ich da unten an. Da beginnt für mich die Zeitreise. Ich bin dann auf einmal eben im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, je nachdem, wie alt dieses Schiff ist. Und was wir dann machen, ist im Endeffekt ähnlich wie, ja, so eine kriminalistische Arbeit. Also das ist ein Tatort für uns. Ja, da ist ja in einem Fall von einem Schiffswrack ist was passiert. Es ist untergegangen. Und wir wollen rausfinden, warum ist es untergegangen? Wann ist es untergegangen? Was hatte es geladen? Wer war an Bord? Was war die Ladung? Was war vielleicht was waren persönliche Gegenstände der Mannschaft? Und das alles. Wir haben also 1000 Fragen und die können wir mit archäologischen Methoden klären. Das heißt, wir vermessen dieses Schiffswrack. Wir können Holzproben nehmen. Wir können also anhand dieser Holzproben rausfinden, wann das Holz geschlagen wurde, teilweise aufs Jahr genau. Wir schauen uns die Funde an. Ausgewählte Funde bringen wir mit nach oben. Wir haben mittlerweile Techniken, da können wir mit Kameras aus Tausenden von Fotos ein komplettes 3D-Modell rekonstruieren. Das heißt, das Schiff oder das Wrack bleibt am Meeresboden, aber digital bringen wir es mit nach oben. Das heißt, wir können uns das oben nochmal anschauen. Wir können diese Funde dann in VR-Brillen packen, sodass sich das breite Publikum auch damit beschäftigen kann. Wir können diese 3D-Modelle, haben wir letztens erst auf Helgoland gemacht, ausdrucken, an einen 3D-Drucker anschließen. Dann kann ich das komplette Wrack ins Museum stellen, obwohl das Original eben da unten verbleiben muss, um eben ja diese Funde zu visualisieren, um es der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Das sind so Arbeiten, die unter Wasser stattfinden. Und dann kommt natürlich auch noch viel Langweiliges dazu, wie zum Beispiel Recherche. Die kann natürlich auch spannend sein, ne? Aber das ist dann eben jetzt wenig actionreich. Paper lesen, Bücher lesen, studieren, Vergleiche. Dann kommt eine wissenschaftliche Publikation dazu. Dann kommt die populärwissenschaftliche dazu. Genau, also all das macht dann diesen Gesamtberuf Forschungstaucher oder Unterwasserarchäologe aus.
Ich finde es total schön, mit was für einer Leidenschaft du quasi von deinem Job erzählst. Jetzt sag mal, ich stelle mir das ja so vor, es ist da dunkel da unten, es ist kalt da unten, man hat auch nur eine begrenzte Zeit tatsächlich, um sich da unten aufzuhalten, in dieser eigentlich lebensfeindlichen Umgebung für Menschen. Trotzdem fühlst du dich da unten irgendwie geborgen oder was hast du für ein Gefühl, jetzt mal ausgenommen von dem, was du da unten tust, die Arbeit, die erfüllt dich natürlich, aber diese Atmosphäre da unten, also macht dir die nicht auch ein bisschen Angst ab und an?
Manchmal ja, vielleicht nicht Angst, aber manchmal ist es unangenehm, gerade wenn man an Orten das erste Mal ist. Wenn man nicht weit sieht, wenn die Sicht vielleicht nur einen halben Meter oder Meter ist irgendwie, ne? Wenn es tief runtergeht, wenn es dunkel ist, wie du sagst, wenn da vielleicht nur Meerestiere umher kreuchen und fleuchen, die man so nicht einschätzen kann, weil sie einfach irgendwie aus einer Ecke kommen. Dann kann das schon erstmal auch so ein bisschen Anspannung bedeuten. Aber im Prinzip ist es einfach eine unglaublich coole Atmosphäre. Ich meine, ich höre da unten einfach mal nix, eine Stunde oder zwei. Das ist in der heutigen Zeit auch mal echt ganz cool, wenn einfach mal alle die Klappe halten, und kein Telefon klingelt und kein E-Mail aufploppt, sondern du bist voll fokussiert bei dir im Hier und Jetzt in dieser komplett anderen Welt. Wir sind ja schwerelos, das kommt ja auch noch dazu. Also man gleitet da unten ja auch echt cool durch die Gegend. Und in der Regel sind die Tauchgänge aber viel schöner, wie dass sie jetzt halt angsteinflößend sind. Also blaues Wasser, du siehst Hummer, du siehst Fische, da schwimmt meine Schildkröte vorbei, da schwimmt mein Hai vorbei. Auf Helgoland hat mir meine Kegelrobbe unter Wasser so einen Arbeitsbeutel weggeklaut, weil die spielen teilweise wie Hunde irgendwie. Ne? Da war der erstmal 5 Meter weiter und ich musste hinterher schwimmen und mir meinen Arbeitsbeutel wiederholen. Aha. Also da passieren auch ganz kuriose Geschichten. Aber gleichwohl, wie du schon gesagt hast, das ist eine lebensfeindliche Umgebung. Und da muss man halt einfach gut vorbereitet sein, physisch, psychisch auf der Höhe. Man braucht ein gutes Tauchteam. Wir sind keine Adrenalin-Junkies, auch wenn wir durchaus sehr, sehr anspruchsvolle Tauchgänge machen, wie zum Beispiel eben im Eiswasser von Grönland tauchen, wo das Wasser tatsächlich minus 1 Grad hat. Oder in Höhlen, wo man 1 Stunde braucht, bis man wieder raus taucht und an der frischen Luft ist. Aber das macht den Reiz auch aus, da unten eben gut zu performen.
Es ist quasi jedes Mal aufs Neue ein neues Abenteuer, das man irgendwie erlebt.
Ja, schon. Also gut, wir haben so Wiederholungstauchgänge, ne? Wenn wir jetzt hier in der Nord- und Ostsee tauchen, wo wir wirklich schon echt hunderte und aberhunderte von Tauchgängen gemacht haben, das ist dann halt so, okay, springe ich rein, gehe ich runter, mache meine Arbeit. Aber ansonsten hat es schon immer wieder extrem spannenden Charakter. So, das kann man nicht anders sagen. Ja.
Und Florian, egal was man über dich liest, es ist immer spannend. Es liest sich immer wie ein Roman, wie ein Thriller gefühlt. Zum Beispiel die Geschichte hier mit dem Freibeuterschiff SMS Seeadler aus dem Ersten Weltkrieg. Die habt ihr jüngst erkundet, glaube ich. Ich weiß nicht, vor ein paar Monaten oder von dem...
Ja, das ist jetzt, glaube ich, doch auch schon wieder 2 Jahre her irgendwie. Aber es ist immer noch präsent. Genau, das war einfach die SMS Seeadler, muss man dazu sagen. Die Älteren könnten sich an die Geschichte noch erinnern, denn der die Geschichte erlebt und auch ein Buch darüber geschrieben hat, das war Felix Graf von Luckner. Und dieses Buch, Der Seeteufel, hat sich damals millionenfach verkauft. Also die ältere Generation hat es wahrscheinlich noch gelesen. Heute kennt die Seeadler kaum mehr jemand, außer irgendwelche Schiffsnerds oder so, sage ich mal, die da noch Interesse haben. Auf jeden Fall ein spannendes Wrack im Ersten Weltkrieg. Das waren Freibeuter, die waren unterwegs, um im Auftrag des Kaisers Schiffe zu versenken tatsächlich. Und sie haben 14 Schiffe versenkt im Atlantik und im Pazifik, bevor sie in Französisch-Polynesien selber auf den Riff gelaufen sind und selber schiffbrüchig geworden. Und ich bin vor einigen Jahren in Tahiti an einer Kanone vorbeigelaufen, die auf dem Schiff stand. Und dann bin ich über die ganze Story gestolpert und habe festgestellt, dieses Wrack hat noch gar keiner untersucht. Und das war dann eben 7 Jahre lang so mein Wunsch. Und irgendwann vor 2 Jahren konnte ich diese Expedition dann durchführen. Haben uns ein kleines Schiff gechartert, sind von Raiatea nach Mopea gesegelt. Das ist ein einsames Atoll, da wohnt kein Mensch drauf. Also wirklich absolute Südsee-Romantik. Und hatten nur eine Karte von diesem Felix Graf von Luckner, wo wirklich ein Kreuz drauf war. Von wegen, hier ist das Ding untergegangen. Aha. Also X marks the spot. So. Keine GPS-Koordinaten, wie wir sonst oft haben. Und ja, wir sind da hingefahren. Ich habe auf gut Glück, bin ich einfach reingesprungen. Und ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, war eine Schildkröte, dann ein Riffhai. Und das Dritte war dann schon ein großes Wrackteil. Und dann hatten wir das Schiff gefunden.
Das war aber auch großes Glück, oder? Weil ich meine, das Gebiet hätte ja relativ groß sein können auch. Oder?
Genau, das hätte groß sein können, aber da hat man glücklicherweise jetzt mal den richtigen Riecher. Das Schiff ist, man darf sich jetzt immer so als ganzes Schiff vorstellen, weil das liegt in der Brandung relativ flach, also nur so 5, 6, 7 Meter tief und seit 100 Jahren liegt es in der Brandung und dementsprechend hat es das Schiff schon richtig zerschmettert irgendwie. Ne? Aber das war eben auch genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen die Reste dokumentieren, bevor auch die irgendwann mal komplett dahin sind. Dementsprechend haben wir also ja eine kleine Dokumentation darüber gedreht. Wir haben das dokumentiert, wie wir das eben machen, alles eingemessen und so die Geschichte vor allem auch nochmal dieses Felix Graf von Luckners und der Mannschaft einfach wieder nach vorne geholt, um es vielleicht nochmal jüngeren Leuten zu erzählen. Von diesen Schiffen muss man auch dazu sagen, das ist jetzt nur eine Geschichte. Es gibt oder wir schätzen, dass es weltweit rund 3 Millionen Schiffswracks gibt. Boah. Also das ist eine enorme Zahl. Und selbst wenn es nur 2 Millionen wären, gezählt hat sie noch keiner, weil sie auch noch nicht alle gefunden worden sind. Aber und jedes ist für mich eine spannende Geschichte. Genau wie die Titanic. Die Titanic kennt jeder. Das ist nun das klassische Wrack irgendwie, ob man will oder nicht. Von der Titanic hat jeder gehört. Und die hat auch eine spannende Geschichte zu erzählen. Aber auch einfache Fischerboote haben eine Geschichte, weil irgendjemand hat es ja damals gebaut. Der hatte eine Intention, der hat Herzblut reingesteckt in diese Technik. Man wollte irgendwo hinfahren, um Handel zu treiben, neue Inseln, neue Kontinente zu entdecken, Wissen zu transportieren. Und dann ist in der Regel immer irgendwas schiefgegangen. Sonst wären die Dinge ja nicht untergegangen. Also stecken auch immer persönliche, dramatische und traurige Geschichten dahinter. Und neben dieser ganzen wissenschaftlichen Komponente, die Dinger zu dokumentieren und in Fachartikeln aufzuarbeiten, geht es mir vor allem darum, diese Geschichten an die breite Öffentlichkeit zu bringen, weil die einfach spannend sind. Das interessiert uns. Das waren unsere Vorfahren, wenn auch nicht die direkten, aber irgendwo, ne, sind es einfach unsere Vorfahren, die das gemacht haben. Und das ist egal, ob das eben ja, am Chiemsee ein Boot war, was untergegangen ist, oder im Weichensee oder eben in der Ostsee, Nordsee oder im Pazifik.
So. Ja. Ich stelle mir gerade vor, was in dir persönlich vorgeht, wenn du in einem Flugzeug sitzt. Mir geht es zumindest so, man aus dem Fenster guckt und gerade über den großen Teich zum Beispiel fliegt und sich vorstellt, was da eigentlich alles noch so unter Wasser schlummert. Ist das bei dir auch so ein Gefühl, das da aufkommt, wenn du so über Wasser quasi schwebst und mal so die ganze Breite siehst?
Ja, auf alle Fälle. Also die Weltmeere sind vor allem unvorstellbar groß. Wir machen uns ja eigentlich gar keine Vorstellung. Also ich versuche es immer am Hand vom Pazifik zu erklären. Der Pazifik ist so groß, ja, dass unsere sämtlichen Kontinente hineinpassen würden. Ja, das muss man sich, also da kann man vielleicht erahnen, wie groß allein der Pazifik ist irgendwie. Also der ist auch größer wie die Mondoberfläche. Ein unfassbar riesiger Ozean. Dann auch noch 10.000 Meter tief, was es für uns nicht einfacher macht, da unten Schiffe zu finden. Es heißt ja immer Planet Erde, aber es müsste ja eigentlich Planet Aqua oder so heißen, weil wir zwei Drittel sind Wasser und wir sind alle von Wasser abhängig. Die Meere waren immer schon Autobahnen und Schnellstraßen, Flüsse, Seen waren immer schon wichtig, um zu verbinden. Die waren natürlich auch mal trennendes Element und Grenzen, aber im Prinzip waren sie verbindend. Ich denke immer sofort ans Tauchen, egal ob ich jetzt an der Isar stehe oder am Chiemsee oder in Grönland irgendwo. Ich denke immer so, hey, was liegt denn da unten? Da muss doch was liegen.
Ja. Irgendwie
so,
ne?
Das sind so meine Gedankengänge.
Ja. Ich fand es gerade total interessant, als du meintest, du hast diese SMS-Seeadler für dich entdeckt und hast dir vorgenommen, die erkunden zu wollen. Und es hat tatsächlich 7 Jahre gedauert, bis es dann soweit war. Ist es denn so ein normaler Zyklus, den man da durchlaufen muss, bis man so eine Expedition quasi wahrnehmen kann?
Also da in dem Fall kam einfach andere Arbeit dazu. Dann war noch Corona das Problem mit dem Reisen. Also wir waren so in der Endphase von Corona unterwegs. Das war auch nochmal schwierig. Welche Impfungen mussten wir jetzt eigentlich genau haben, um in Kanada einreisen zu dürfen, um dann weiter zu fliegen nach Tahiti? Das war also auf gut deutscher Mordsgeschiss. Aber es hat irgendwie alles geklappt. Also es kann schon mal länger dauern. Es kommt auch immer darauf an, wie dringlich das ist und wie schnell ich auch Geld auftreiben kann. Mhm. Ja, also wenn einer ankommt, wie zum Beispiel jetzt, ich komme gerade aus Ruanda zurück, da hatten wir einen Auftrag im Kivusee, ein deutsches Schiff aus dem Ersten Weltkrieg zu finden. Wir haben es leider nicht gefunden, oder sagen wir mal noch nicht. Mhm. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr da nochmal hin dürfen. Das war ein Auftrag und da ging das relativ zackig irgendwie. Mhm. Aber manchmal oder oft muss ich meine Ideen erstmal Geldgebern vortragen, Museen, Stiftungen und sagen, hey, das ist wichtig, das müssen wir machen. Und sowas kann halt dauern. Ne? Die Mühlen mahlen da langsam und dann kann sich das halt mal hinziehen. Aber ich bin dann, wie man sieht, hartnäckig und dann passiert es halt erst 7 Jahre später. Hauptsache, es passiert überhaupt irgendwann.
Wie viele Ideen, Florian, liegen aktuell gerade in deinem Schreibtisch?
Ach, viele tatsächlich. Ja. Also es gibt natürlich noch viele Wracks, die ich finden möchte, aber neben den Wracks schreibe ich auch relativ viele Bücher mittlerweile. Ich mache Vorträge, ich gebe Workshops, also mir wird aktuell nicht langweilig. Mhm. Da ist ganz, ganz, ganz viel immerher am Nebenlaufen.
Mhm. Wenn wir gerade noch bei deinen bisherigen Projekten sind, müssen wir kurz auch die Höhle der Toten ansprechen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Vielleicht magst du mir mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat.
Ja, das sind die Höhlensysteme in Mexiko gemeint. Mexiko, die Halbinsel Yucatan, die kennt man ja. Die ist eigentlich unterhöhlt, kann man sich vorstellen, oder unterkellert wie ein Schweizer Käse. Also da gibt es ganz viele Höhlensysteme, die sind alle geflutet, also sie stehen komplett unter Wasser. Und dann gibt es so kleine Löcher, in die man reinspringt, um in diese Höhlensysteme zu kommen. Diese Löcher, die heißen Zenoten. Das ist ein Wort aus der Maya-Zeit und heißt heilige Quelle. Also für die Maya damals waren diese Zenoten heilige Quellen. Und das sind wirklich Eingänge in die Unterwelt. Wir finden in diesen Zenoten immer wieder Opfergaben der Maya. Zum einen aber tief in diesen Höhlensystemen, als die vor 10.000 Jahren noch komplett trocken lagen. Ja, lebten da drin teilweise auch schon Menschen und Tiere. Ja, und wir finden zum Beispiel oder wir fanden Reste von Riesenfaultierskeletten, von Elefanten. Wir haben Feuerstellen gefunden, die da 10.000 Jahre alt sind, menschliche Skelette, die auch 9, 10, 11.000 Jahre alt sind. Und das sind halt wahre Schätze, weil die haben sich extrem gut in diesem Wasser erhalten. Man muss dazu sagen, gerade organische Funde können sich im Wasser sehr, sehr gut erhalten, viel besser wie an Land oftmals. Und dementsprechend, ja, ist das, was du eingangs auch gesagt hast, eine Goldmünze ist schön und gut zu finden, aber ein Riesenfaultierskelett, was so selten ist und was uns dann ganz, ganz viel über das damalige Leben und über die Flora und Fauna und so erzählt, das ist, finde ich, viel, viel spannender. Und dazu kommt, dass diese Höhlen Es ist einfach super abgefahren, da drin zu tauchen. Ich meine, die können so groß sein wie ein U-Bahn-Tunnel in München. Die können so klein sein, dass man sich gerade noch so durchzwängt. Da hängen überall Stalaktiten von der Decke. Von unten kommen Stalagmiten hoch. Das Wasser ist glasklar. Es hat 5, 26 Grad, also auch mal ganz angenehm. Mhm. Und dann bist du da mit deiner riesigen Lampe und machst es da hell und bist nur mit deinem Team in Mutter Erde sozusagen und tauchst da durch und biegst um eine Ecke und auf einmal liegt da ein Skelett oder so. Ne? Also besser kann es eigentlich, könnte es man ja in einem Hollywood-Film auch gar nicht
überhaupt
machen.
Nicht.
Und ist da halt Realität. So,
ja.
Ne? Man findet diese Funde ja auch immer noch, sind ja auch viele andere Archäologen da unterwegs, wir sind da nicht die Einzigen, aber wir waren oft in Mexiko. Ich war auch jetzt Anfang Mai wieder da und das ist einfach auch so ein Hotspot, den ich unglaublich toll finde,
ja.
Mexiko.
Über jede Entdeckung, über jede Expedition, in der du auch in deinen Büchern schreibst, denkt man sich, mein spannender kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Was ist denn für dich persönlich so bisher die spannendste Entdeckung unter Wasser gewesen oder kann man das überhaupt nicht sagen, weil alles irgendwie seinen Wert hatte?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach irgendwie, weil alles irgendwie spannend ist, keine Frage. Also das U-Boot, wir haben ein U-Boot vor Helgoland untersucht aus dem Ersten Weltkrieg, die UC-71, die sich da selbst versenkt hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte, über die ich auch ein Buch geschrieben habe. Das ist sicherlich ein U-Boot oder ein Wrack, was ein Highlight ist. Die Seeadler-Expedition war auch ein Highlight, weil man ist jetzt auch nicht so oft in der Südsee oder in Französisch-Polynesien unterwegs. Wir haben in der Ostsee, war ich mal dabei, als wir ein Kriegsschiff aus dem 16. Jahrhundert untersucht haben. Also das sitzt seit fast 500 Jahren da unten. Die Maas mit 120 Kanonen an Bord, die da immer noch unten liegen, teilweise aus Bronze gegossen, 4 Meter lang. Das sind da wirkliche Zeitreisen, wenn man da unten ankommt. Und das ist cool. Aber wir haben auch schon Reste von einem Lancaster-Bomber im Weichensee untersucht. Die wären jetzt für die meisten vielleicht eher weniger spannend, weil sie sagen, das ist ein Haufen Schrott irgendwie. Mhm. Aber für mich ist es einfach Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Da saß ein Mensch drin. Dieser Bomber hat München bombardiert und ist dann notgelandet im Weichensee. Die Landung ging schief. Und da sind 5 junge Burschen, kann man sagen, ums Leben gekommen. Die waren 19, 20, 22 Jahre alt irgendwie. Also auch wieder ein persönliches Schicksal. Und wenn ich dann an diesen Resten von so einem Bomber tauche, dann finde ich das auf seine Art auch wieder spannend. Also von daher bin ich eigentlich immer dankbar für jeden Tauchgang, den ich irgendwo machen darf, weil man irgendwo immer einen Gewinn hat für sich.
Ja. Trotzdem vielleicht auch ab und an immer mal wieder auch brenzliche Situationen oder ist dir sowas bisher noch nie vorgekommen?
Ja, gibt es schon auch mal irgendwie. Also klar, ich war jetzt gerade in Grönland tauchen, habe ich ja schon eingangs kurz erwähnt, unter Eisbergen, weil wir uns die mal anschauen wollten. Da hat das Wasser tatsächlich -1 Grad, also so 0 bis -1 Grad. Also es ist also schon echt kalt und da ist mir der Atemregler eingefroren. Das heißt, der bläst dann ab und man bekommt da nur noch sehr, sehr schlecht Luft raus. Das Gute ist aber, dass man das lernt und dass man einfach 2 Atemregler dabei hat. Das heißt, ich kann den einen zudrehen, das eine Ventil zudrehen, wechsle auf den zweiten und dann ist alles wieder gut. Aber das sind dann so kleine Momente, wo man wieder erinnert wird, so, oh, man ist also nicht unsterblich unter Wasser, sondern man muss sehr genau aufpassen. Ansonsten, klar, also rund um Helgoland ist das Tauchen schön, aber da herrscht auch richtig viel Strömung manchmal, so dass man sich wirklich über den Boden ziehen muss. Das sind dann biologische Tauchgänge, die wir da machen. Das ist auch wirklich kein Spaß irgendwie, aber die müssen gemacht werden. Das sind Arbeitstauchgänge, die wir da jedes Jahr machen. Aber so eine richtig ganz gefährliche Situation, die hatten wir zum Glück noch nicht. Und das führe ich immer darauf zurück, dass wir eine sehr gute Ausbildung haben. Wir haben eine gute Ausrüstung und ich habe das Glück, dass ich seit vielen, vielen Jahren in einem sehr, sehr tollen Team tauchen darf, das gleichzeitig meine besten Kumpels sind und wir uns einfach aufeinander verlassen können. Das kann man vielleicht vergleichen wie mit Bergsteigen, wenn Extrembergsteiger unterwegs sind. Da gibt es ja auch die berühmte Seilschaft, wo man sich aufeinander verlassen muss und kann. Und sowas haben wir auch. Und es ist einfach gut zu wissen, dass neben mir einer taucht, der im Falle des Falles mir helfen könnte. Mhm. So hat das bisher alles immer bestens funktioniert. Mhm.
Florian, jetzt liest man regelmäßig von Wrackplünderungen, ja, durch so selbsternannte Schatztaucher oder auch von fahrlässigen Zerstörungen von Wracks aufgrund von Unwissenheit oder Unachtsamkeit. Wie siehst du das Problem weltweit und wie sollte man dem vielleicht in Zukunft begegnen?
Ja, das gibt es natürlich leider. Das ist klar. Bei 3 Millionen Wracks werden natürlich auch Leute angelockt, die da unten selber mal nachschauen wollen. Und das ist ein Stück weit ja auch nachvollziehbar, weil es ist spannend und dementsprechend gibt es ja auch eine große Sporttaucher-Community. Wobei man ganz klar sagen muss, dass wahrscheinlich 98% der Sporttaucher einfach nur schauen und einfach ihrem Sport nachgehen. Sogar ja auch uns Tipps geben oder Wracks finden und die uns dann melden. Also das ist ja dann eine komplett positive Sache. Aber es gibt eben auch schwarze Schafe und die plündern, die machen kaputt, die stören die Totenruhe, die verkaufen Sachen bei eBay. Noch schlimmer sind kommerzielle Schatzsucherunternehmen, die wirklich nur auf Schiffe scharf sind, die Münzen oder Wertvolles geladen hatten, das rausreißen und den Wert des Schiffes als solches komplett verkennen. Gut, es gibt Strafen, wenn man die erwischt. Meines Erachtens könnten die durchaus auch noch schärfer sein. Wir haben aber nicht nur das Problem der Wrackplünderungen, wir haben auch das Problem, und das ist vermutlich sogar noch ein größeres, dass zum Beispiel gerade in den Weltmeeren oder in den Meeren ganz viel Schleppnetzfischerei mittlerweile betrieben wird. Das
Sind
heißt,
das
da Schleppen,
die sogenannten Geisternetze? Muss ich kurz nachhaken? Nee, das ist wieder was
die
anderes.
entstehen
Okay.
daraus, ja.
Aha.
Also erstmal hängt ein riesiges Schleppnetz hinten an einem Trawler und diese Netze sind mittlerweile so groß wie ein Fußballfeld. So, und die ackern über den Meeresboden. Da schreit jeder Biologe auf, weil die zerstören Habitate, gerade in der Tiefsee oder Kaltwasserkorallen, die ja teilweise Jahrhunderte brauchen, um zu wachsen. Die werden in einer Minute kaputtgerissen. Außerdem werden da Fische als Beifang gefangen, die gar nicht gegessen werden, die sterben aber trotzdem. Aber die zerreißen natürlich auch antike Schiffe. Ja, das wissen wir, weil wir das immer wieder sehen, egal ob das jetzt in der Ostsee ist oder im Mittelmeer, weil man kann sich vorstellen, so ein römisches Wrack, was seit 2000 Jahren da unten liegt, wenn da so ein riesiges Netz drüber gezogen wird, dann bleibt da leider nicht viel übrig. Also das ist ein großes Problem, was wir haben. Und du hast es angesprochen, diese Geisternetze entstehen dann, wenn diese Schiffe diese Netze einfach verlieren und dann geistern die weiter in den Meeren, verheddern sich an einem Wrack oder an einem Stein oder treiben einfach so über den Meeresgrund und fischen aber weiter, ja, weil Fische immer noch reinschwimmen, sich da drin verheddern können, sterben, dann werden andere Tiere angelockt, die sich von dem Kadaver ernähren wollen, die sterben wieder, weil sie sich da drin verheddern und so ist das so, da so eine ewige Spirale. Wir bergen diese Netze auch, also wir haben im Auftrag des WWF, mit dem arbeiten wir schon seit einigen oder mehreren Jahren zusammen und holen diese Netze auch immer wieder raus. Es gibt mittlerweile aber auch ganz viele Sporttaucher, die das zum Beispiel machen. Also die dann wirklich ihr Wochenende opfern und rausfahren und Geisternetze suchen und bergen, ja, weil die da einfach nicht hingehören. Ja, das ist Umweltverschmutzung vom Feinsten. Das ist ja auch noch Plastik, das irgendwann mal Mikroplastik wird. Und wir haben eh schon genügend Probleme in unseren Meeren, da braucht man nicht noch diese ganzen Fischernetze.
Das Tolle ist, du schulst seit über 10 Jahren sogar diese Sporttaucher, um sie so für das kulturelle Erbe unter Wasser so ein bisschen zu sensibilisieren, oder? Das ist richtig.
Genau, ja,
Ja.
die können bei mir Unterwasserarchäologie-Kurse belegen, gibt es mehrere Module, 2 Tage, 3 Tage. Nächste Woche fliege ich zum Beispiel mit einer Gruppe nach Griechenland, auf die schöne Insel Alonissos, wo wir eine Woche lang tauchen werden, auch an einem antiken griechischen Wrack, was 2400 Jahre alt
Boah.
ist. Also richtig cool, auch eine geile Geschichte, weil da liegen, ich glaube, 4000 Amphoren da unten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hatte 4000 Amphoren geladen mit Wein. Also ich habe das mal ausgerechnet, da sind 80.000 Liter Wein untergegangen. Also ein
Wahnsinn.
Drama um den guten Wein. aber wie gesagt, nur eine Geschichte von vielen. Aber ja, das mache ich. Wir wollen die Sporttaucher schulen, dass wenn sie selber mal zufällig was entdecken, und das kann ja durchaus passieren, dass sie einfach wissen, wie ist die gesetzliche Lage, was darf ich nicht. Und das mache ich halt in diesen Kursen. Das mache ich am Walchensee, auch jedes Jahr, wo ich ja ursprünglich herkomme, weil das ist ja auch eine tolle Location, aber ab und zu habe ich dann auch mal Bock auf warmes Wasser und darum geht es jetzt nochmal nach Griechenland.
Sehr schön. Und ein bisschen Sonne.
Genau.
Du verbringst ja sehr viel Zeit unter Wasser und du hast ja auch schon gewisse Probleme angesprochen, die es so in den Weltmeeren heutzutage gibt. Wie viele Sorgen machst du dir denn generell um unsere Meere, wenn du so ganz nah dran bist?
Ja, leider schon sehr viele Sorgen, weil es sehr viele Probleme gibt. Also wir sehen das tatsächlich an allen Ecken und Enden. Die Klimaerwärmung ist da. Aktuell ist das Mittelmeer um, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Grad wärmer, wie es normalerweise sein sollte. Wir sehen die Plastikverschmutzung. Wir sehen die Ozeanversauerung, gerade in der Ostsee zum Beispiel, weil so unfassbar viel gedüngt wird, dass der Dünger mit dem Regen dann in die Ostsee gewaschen wird über die Flüsse. Wir sehen die Überfischung. In der Ostsee gibt es kaum mehr Dorschbestände. Aktuell darf auch gar kein Dorsch befischt werden, weil er eben kaum mehr da ist. Wissenschaftler haben seit 30 Jahren hingeredet, haben gesagt, pass auf, fischt mal weniger, sonst ist er irgendwann weg. Mhm. Keiner hat auf die Wissenschaftler gehört und jetzt ist der Dorsch weg irgendwie. Ne? Als ich vor 20, 25 Jahren hier angefangen habe zu tauchen in der Ostsee, haben wir auch bei Nachttauchgängen regelmäßig Aale gesehen. Die sehen wir auch gar nicht mehr. Aale sind auf der roten Liste, trotzdem kann man sie immer noch irgendwo kaufen, so, ne? Obwohl sie auf der roten Liste stehen. Wenn wir in die Nordsee rübergehen, Nationalpark Wattenmeer, ja, ist ein Nationalpark, trotzdem darf da drin gefischt werden. Da sind also auch Fischer unterwegs, die mit Schleppnetzen auch den letzten Fisch noch rausholen und dabei wieder kleine Fische und dergleichen fangen, kaputt machen, wo ich mich frage, warum darf man in einem Nationalpark eigentlich fischen? Was soll das? Also tatsächlich, wenn man da mal drinsteckt in der ganzen Thematik, dann ist es schon echt frustrierend. Und ich höre es ja auch von meinen Kollegen, von den Biologen, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die sind alle nicht sehr positiv gestimmt. Und das ist das Einzige, was mir eigentlich wirklich traurig stimmt. Aber das ist ja nicht nur im Fall der Meere so. Wenn wir uns die Alpen anschauen, den Overtourism in den Alpen, wir haben einfach große Probleme. Ich fürchte einfach nur, oder ich merke das auch selber, dass die Leute da irgendwann mal auf Durchzug schalten, weil man das gar nicht mehr alles wahrnehmen kann. Also wir werden so zugeballert mit Problemen jeglicher Art, da brauche ich ja jetzt auch nichts Neues erzählen, mit der Ukraine-Krise und dergleichen. Und dann hört man die ganze Zeit noch, du musst aber das Biofleisch kaufen oder am besten vegan sein, du darfst das nicht machen, du sollst nicht mit dem Auto fahren, Fliegen ist sowieso verboten. Es ist völlig klar, dass die Leute irgendwann mal so einen Rappel kriegen. Ich hoffe einfach nur, dass es trotzdem da draußen immer noch genügend Leute gibt, die sagen, hey, wir müssen das, was wir haben, einfach schützen, weil es ein unfassbar schöner Planet ist. Das sehen wir ja eigentlich immer wieder, egal wo wir unterwegs sind, ob das jetzt im schönen Bayern ist, natürlich das schönste Bundesland, ganz klar, oder aber auch hier oben an der Nordsee, Ostsee oder ob ich in Grönland bin oder an der Südsee stehe, es gibt überall Probleme bei gleichzeitiger unfassbarer Schönheit irgendwie. Ne? Also ich war gerade in Afrika, ich komme gerade aus Ruanda zurück, die Leute waren so unfassbar freundlich, jeder lächelt dich an und die haben nichts da unten, die haben wirklich nichts. Ja? Und trotzdem, ja, die sind so herzlich irgendwie. Ich meine, wir sind komplett fremd, kommen da in deren Bucht an, die winken und fragen und du merkst schon, ich komme da vom Hundertsten ins Tausendste, weil es eben wirklich viele Probleme gibt. Aber aufgeben ist keine Option, man muss einfach schauen, dass wir das in den Griff kriegen und da müssen wir uns halt einfach alle selber so ein bisschen an die Nase packen, dass wir da das Ruder noch rumgerissen bekommen.
Ja. Florian, es gäbe so viele wunderbar spannende Geschichten, über die man mit dir noch sprechen könnte. Demzufolge sei einfach unseren Hörerinnen und Hörern empfohlen, sich deine Bücher zu kaufen, die sich wirklich wie Thriller lesen, obwohl du sie 1A so erlebt hast und einfach so wiedergibst. Es ist super spannend, das zu verfolgen. Also Bücher lesen von Florian. Und was kann man sonst noch tun, um quasi so ein bisschen mehr in deine Welt einzutauchen? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Wer Taucher ist, der kann jederzeit bei mir mal einen Kurs buchen. Wer gerne Vorträge hört, der muss einfach mal schauen. Ich bin immer wieder mal unterwegs und Vorträge. Bei Instagram bin ich sehr aktiv, da kann man mir folgen, Dr. Flo mit H. Da kriegen die Leute einfach auch mit, wo ich Vorträge halte oder was passiert. Und ansonsten, genau, Kinderbücher, Erwachsenenbücher, also da kann man eintauchen. Und es gibt ja auch noch andere Leute, die auch coole Sachen machen, also Meeresforschung ist sowieso extrem spannend, kann ich jedem, auch wenn er weit weg vom Meer wohnt, nur empfehlen, da mal einzutauchen, weil das Meer, das ist schon auch was sehr Besonderes und Einzigartiges.
Das stimmt. Florian, eine letzte Frage gibt es immer am Ende dieser Sendung, heute auch an dich. Ich kann schon ein bisschen erahnen, was da vielleicht als Antwort zurückkommt. Ich stelle sie dir aber mal, was denn für dich persönlich Glück bedeutet, würde ich gerne wissen.
Glück ist für mich, wenn es einem gut geht, also wenn man gesund ist, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, und wenn man einfach gute Leute um sich hat, mit denen man einfach gern zusammen ist. Weil wir Bier trinkt, ratscht, dann hat man, glaube ich, schon sehr, sehr viel Glück im Leben.
Ist es nicht auch Glück, wenn du gerade 20 Minuten in die Tiefe getaucht bist und sich vor dir ein Wrack auftut?
Das ist für mich natürlich auch Glück, gar keine Frage. Jeder Tauchen ist für mich auch eine ganz coole Geschichte, aber ich bin Realist genug zu wissen, dass es noch was anderes gibt, außer diese Tauchwelt, die mich extrem fasziniert.
Ja.
Aber irgendwann gibt es auch mal einen Feierabend oder es wird auch irgendwann mein Leben nach dem Tauchen geben. Und auf das freue ich mich, weil dann hocke ich hoffentlich wieder gemütlich in Bayern mit ein paar Leute und erzähle alte Geschichten, wie es damals war.
Und einer halben Bier.
Genau.
Florian, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zu ratschen und zu quatschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das irgendwann mal wieder wiederholen, vielleicht zu einem neuen Buch oder zu neuen Erlebnissen, die du zuhauf noch irgendwie erhalten wirst in deinem Leben. Erstmal alles Gute an dich, liebe Grüße nach Kiel und vielleicht sieht man sich hier tatsächlich mal auf eine halbe in einem bayerischen Biergarten.
Ja, super, gerne. Danke für die Einladung.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.